Radio Sai, Deutschland.
Sai Ram, herzlich willkommen bei Radio Sai Global Harmony Deutschland. In unserer heutigen Sendung geht es zum einen um das Buchzentrum in Dietzenbach heute und wie es angefangen hat damals, vor mehr als 25 Jahren. Es werden dabei Namen auftauchen, die unseren langjährigen Devotees vielleicht zu etwas für Ehrfurcht einflößen. Pioniere unserer deutschen Satya Sai-Organisation, die den neueren Devotees nur aus Erzählung bekannt sind. Während eines Kurzurlaubs an der Ostsee durften wir Werner Herzog, der ja das Buchzentrum in Dietzenbach leitet, und seine Frau Silvia besuchen. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Lieber Werner, an dir kommt niemand, der ein Buch, eine CD oder eine DVD bestellen möchte, vorbei. Und das bereits seit 1984. Denn dieser Job unterliegt nicht dem turnusmäßigen Wechsel, sondern ist dir sozusagen auf Lebenszeit verliehen worden. Wie begann das damals eigentlich mit dem Buchzentrum?
Also begonnen hat es im Frühjahr 1984 in Rom, wo sich außerhalb Indiens die meisten Sai-Devotees getroffen haben, nämlich 3000 Stück. Da war die damalige Satya Sai-Vereinigung in einem Zimmer. Es waren also überwiegend oder fast nur Männer, bis auf die Vorsitzende. Es war eine Frau aus Berlin, Ruth Ganser. Und alles andere waren Männer. Und diese Männer waren alle Junggesellen. Und da kam das Gespräch, weil in Bonn das Buchzentrum in einer Leitung war, die nicht so recht zu Satya Sai passte. Auf jeden Fall gab es Unstimmigkeiten, das heißt die zwei Verantwortlichen, die Vorsitzende und der damalige zweite Vorsitzende, der Bernhard Gruber, die waren also aus, jemanden zu suchen für das Buchzentrum. Ich war in der damaligen Zeit ein Buchprüfer der Satya Sai-Vereinigung bei dem jährlichen Jahresabschluss. Das nannte man dann auch Mitgliederversammlung. Und da kam dann die Idee von den Junggesellen, ich könnte es doch machen. Nun hatte ich ja in Rom auch, weil ich als einer der ganz wenigen mit dem Auto hingefahren bin, wir hatten also vorher eine Woche in Assisi Urlaub gemacht, der Rainer Leonardi nicht, das war auch der Erste, der die Satya Sai-Briefe im Endeffekt auch gegründet hatte. Und somit mussten wir auch Bücher mitnehmen zum Verkauf. In Rom, wo ich am Verkauf aber selbst fast nicht teilnehmen musste und dürfte, sondern überwiegend der Benno Wesener.
Sag doch mal, wer waren denn die ganzen Junggesellen?
Also die Junggesellen waren einmal damals Bernhard Gruber, Benno Wesener, Rainer Leonardi, Dr. Raimund Struck. Ja, das müsste es dann gewesen sein. Und ich natürlich. Und dann reifte dann in mir die Idee, naja, das wäre mal was anderes zu machen, denn ich hatte immer gedacht, was kann ich denn für die Vereinigung tun? Ich wollte irgendwas tun. Ja, dann kamen also die Gedanken hoch, was passiert denn da, was passiert denn da? Ich hatte mit der damaligen Leitung, mit der Frieda Jeske, dann auch öfter natürlich telefonieren müssen und dürfen und habe dann erfahren, dass sie das Buchlager oben auf der Mansarde hat und die Bücher zum Verkauf, ein paar standen im Wohnzimmer und viel waren auch unter dem Tisch und verpackt wurde auf dem Boden. Und mit dem kleinen Wägelchen ging sie dann in Bonn von ihrer Wohnung aus zum Postamt. Und da dachte ich, na, diese kleine Arbeit ist ja wohl gar nicht viel. Das kann ich ja ganz locker nebenbei machen.
Wie viele Bücher gab es denn damals, die zu verschicken waren?
Damals gab es so ungefähr 10 bis 12 verschiedene Bücher. Auch schon in Auflagenhöhen von 1000 Stück. Aber der Medienbereich, den hat auch nicht Rita Jeske, sondern Benno Wesner gehabt. Er produzierte also damals die Kassetten für die Vereinigung. Ja, es kam dann im Frühjahr in Bayern das alljährliche Jahresretreat der Satya Sai-Vereinigung. Die Satya Sai-Organisation hat da noch keinen Bestand gehabt. Die wurde erst im Herbst 88 gegründet, nachdem in Deutschland über 10 Zentren waren. Erst dann dürfte uns der damalige Verantwortliche, der Dr. Antonio Craxi, uns die Erlaubnis geben, eine eigene Organisation in Deutschland zu bilden. Also meine, die Verantwortung lag diese Jahre bis 88 in der Satya Sai-Vereinigung. Das war ein wunderschöner Tag, ein sonniger Tag. Der Meditationsraum war einen Stock höher. Und viele haben mich angesprochen, ja, wann machst du denn noch das Buchzentrum? Ich habe noch kein Ergebnis gehabt. Ich saß dann oben nach dem Singen in der Meditation und die Gedanken kreisten um Buchzentrum und hin und her. Und da sagte ich zu Swami, jetzt reicht es, Schluss, aus, basta, mach, was du willst, ich will jetzt meditieren, was kommt, kommt, egal wie. Und nach der Meditation bin ich rausgegangen und dann schoss Bernhard Gruber auf mich zu und deutete mit dem Finger, du machst es. Und so hatte ich es dann. Und der Beginn war dann Oktober 84 bis zum heutigen Datum.
Das heißt, dann zog das ganze Buchzentrum in euer Haus?
Ja, das war also folgendermaßen. Bernhard Gruber fuhr mit seinem PKW hin und ich hatte schon einen kleinen VW Samba-Bus wegen der großen Familie und ich fuhr dann auch hinterher. Und in diesen beiden Fahrzeugen haben wir die Bücher 1984 im September abgeholt.
Stichwort Familie. Warst du sehr erfreut, als er mit den Bücherkisten kam und sagte, wir haben jetzt das Buchzentrum hier in unserer Wohnung?
Wir hatten ja ein Zimmer frei gehabt für das Büro und dachte ich, oh, das kriegen wir auch schon unter im Keller. Wir hatten einen großen Raum gehabt für den Putscherraum und es war überall ein bisschen Platz und die paar Bücher kriegen wir schon unter. Aber das wusste ich ja nicht, was sich daraus entwickeln wird. Hm?
Das wusste wahrscheinlich keiner, ne?
Und am Anfang habe ich gedacht, naja, wenn er das meint zu können, zu seinem Beruf und zu allen dazu, er wird das schon schaffen. Also da hatte ich volles Vertrauen, habe auch nicht drüber nachgedacht, was das alles noch hinterher sich zieht. Wenn was wächst, ist es ja nicht so schlimm, als wenn jemand mit einem riesengroßen Wagen vor der Tür steht. Aber so kam das ja peu à peu immer zu uns ins Haus. Und wir wuchsen dann eben dabei mit, ja, er mehr, ich eben nur als Aushilfe nebenbei.
Das Lager der Bücher war also überwiegend im Keller untergebracht, aufgestapelt bis zur Decke, ganz schmal, dass man gerade noch vorbei konnte. Und auch im Putscherraum ganz hinten, weil wir waren damals eben auch nur 5, 6 Leute und nicht mehr. Und da hatte ich immer gehofft, dass sich keiner an die Bücher lehnt, nicht, dass die auf einmal alle umfallen. Das war also der Anfang. Im Büro selbst, das war ein kleiner Raum, so circa 10 Quadratmeter mit einem ganz kleinen Schreibtisch. Da wurden die Rechnungen damals noch alle mit der Hand geschrieben, auch die Steuer ausgerechnet. Und dann, weil ich ja meinen Beruf nachgehen durfte und musste, als Samenhandelskaufmann, musste dann, weil meine Frau Schichtdienst hatte, natürlich sie die Post zur Post bringen. Und das war für sie nicht immer so einfach, weil die Leute natürlich alle es sehr eilig hatten und wir blockierten dann den Paketschalter für längere Zeit und zwar überwiegend bei Auslandspaketen. Das hat sich inzwischen natürlich alles geändert, weil wir unsere eigene Post zu Hause haben. Die Pakete werden inzwischen abgeholt, man kann sagen tagtäglich und nur die Briefpost wird zum Postamt gebracht.
Sada baba mana sada.
Werner, ich würde jetzt gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Der erste Deutsche, der damals in Indien 1972 von Saibaba zurückkam, war Benno Wesener.
Ja, der erste, der nach Indien gefahren ist als sogenannter Sattu für 2 Jahre, war Benno Wesener aus Nürnberg.
In Nürnberg hat er sich dann seit 1973 mit anderen Indienfahrern, sag ich mal, zum Bhajan-Singen getroffen. Andere deutsche Gruppen gab es damals ja noch nicht.
Nein.
Erst 1976 wurde Nürnberg vom World Council als erstes deutsches anerkanntes Satya-Sai-Zentrum geführt. Und 1978 dann knüpfte Benno die ersten Kontakte zu anderen jetzt frisch entstandenen Gruppen in Deutschland.
Ja, in München, in Bonn, in Hamburg und Berlin. Und die haben geschaut, was können wir denn machen, dass die Satya-Sai-Bewegung in Deutschland nicht ausufert mit verschiedenen kleinen Gruppierungen, sondern alles fest in einer Hand ist. Das war das eine. Und das andere natürlich für die Bücher, die damals meist noch in Selbstverlagen erschienen sind, wie die Bücher von Milena Kunz, die ersten, die zusammengesetzt wurden aus verschiedenen Satya-Sai-Büchern, weil wir die Erlaubnis für die Bücher aus Indien nicht bekommen hatten, weil das nicht unsere Aufgabe war. Das war die Aufgabe des Verantwortlichen Europa, Dr. Craxi. Der hätte auch am liebsten die Bücher alle in Italien oder in der Schweiz gedruckt für uns. Das hat sich aber dann ab 1988 durch die Zentren dann verbessert. Und die haben sich dann 1982 alle zusammengesetzt oder erstmal diskutiert um eine Satzung. Und das war gar kein einfacher Fall. Das sind etliche auch abgesprungen, weil sie mit dieser Art und Weise nicht zurechtkamen. Es war halt doch wieder weltlich und nicht nur in Liebe, wenn man um eine Satzung wegen jedem kleinen Punkt streiten muss. Somit fielen etliche weg. Und zum Schluss wurde es trotzdem im 1982 dann gegründet mit einer Vorsitzenden, die hieß damals Ruth Ganser aus Berlin, mit einem zweiten Vorsitzenden Bernhard Gruber. Dann gab es eine Buchherstellungsleiter, das sogenannte, damals hieß das nur Verlagsleiter, das war dann der Dr. Raimund Struck. Dann jemand, der für die Bücher zuständig ist, die Frieda Jeske, und im Medienbereich der Benno Wesener und die Satya-Sai-Briefe, das Organ, das auch bis heute schon 4-mal im Jahr herauskommt, durch Rainer Leonardi.
Und die Namen, die du eben genannt hast, die waren alle vorher auch schon bei Saibaba gewesen?
Die waren alle vorher bei Saibaba gewesen. Einen davon hatte ich 1981 kennenlernen dürfen. Ich war damals in der Yogananda-Bewegung. Und diese kleine Gruppierung bekam durch einen Schüler Yoganandas, Roy Eugene Davies, der auch bei dem größten Treffen in Rom einer der Sprecher war, bekam er aus Prashanti Nilayam die Einladung 1980 mit einer Gruppe von 25 Europäern und 25 Amerikanern nach Prashanti Nilayam zu Swami zu kommen. Und dann haben die in Indien abgesagt 1980. Nachher wusste ich auch warum, das war ja die Weltkonferenz, die zweite, deswegen war wahrscheinlich kein Platz für uns. Und 81 sollte dann wieder eine Einladung erfolgen und das kam auch. Und dann war ich dabei. Und so flogen wir damals alle zusammen nach Indien und da war auch Bernhard Gruber dabei mit seiner Freundin Waltraud Bott oder Lebensgefährtin. Bernhard Gruber hatte ich dann nur kennengelernt in unserem ersten Interview, das war auch 81 gleich. Und da stellte sich der damalige Geschäftsführer der Yogananda-Bewegung in Frankfurt selbst dar, wie und welche große Dinge er tut. Und Swami sagte gleich, halt ab.
Also auf gut Deutsch, halt die Klappe.
Ja, die Dame, die das alles geleitet hat, die wollte sich auch, könnte man sagen, profilieren. Aber sie musste auch sofort schweigen. Der Geschäftsführer bekam noch den Hinweis, dass sich bald alles verändert. Nach einem Monat später wurde er auch entlassen. Und dann hat sich Swami mit einem Mann unterhalten, den ich ja nicht kannte, später erst, Bernhard Gruber. Und der bekam dort auch gleich gesagt, eine Woche länger zu bleiben. Das heißt, die beiden sind nicht mit uns zurückgeflogen. Was ich später dann gehört habe, war, dass in der Zwischenzeit hatten sie im Roundhouse ein schönes Zimmer bekommen. Und irgendwann klopfte es an der Tür. Und da stand ein junger Mann vor der Tür mit einem kleinen Zettelchen von der Accommodation. Und erschrak, weil eine Frau öffnete, nämlich Waltraud. Und Waltraud schaute sich den Zettel an und überlegte, na, das hat sicherlich seinen Sinn. Und somit waren die 2 Männer mit der Frau im Zimmer für eine Woche bis zum Rückflug. Und somit hatten sie schon mal einen gehabt, der dann auch mitwirkte als Satyasai Briefjournalist und lief immer nur mit Block und Bleistift rum, um sich dann etliche Notizen zu machen oder auch Fotos für die ersten Sai-Briefe, die dann auch 82 erschienen.
Das war Rainer Leonardi, der dann 10 Jahre lang die Sai-Briefe betreute.
Ja.
Du bist jetzt ein bisschen schnell über das Interview und über die erste Begegnung mit Barber hinweggegangen. Wie war das? Du kamst eigentlich von Yogananda und jetzt stehst du mit einmal Sai Barber gegenüber. Erste Darshan, das erste Interview.
Also anfangs fühlte ich mich sehr verloren. Ich sah Swami auf einem Elefanten als ganz kleiner Punkt in weiter Entfernung und fühlte mich so ein bisschen allein gelassen, weil ich einfach schon damals gesagt habe, Indien und Guru, das ist nicht meine Sache. Ich schaue halt da mal hin und vielleicht ist es ein weiser Mann und hin und her. Ich war also sehr, sehr skeptisch. Das hat sich auch im Interview nicht viel verändert. Er sagte, wir bekommen alle irgendwann nochmal ein privates Interview. Ein privates Interview bedeutet, dass man noch in einem anderen kleinen Raum, im persönlichen Raum hineinkommt, wo er dann nur 2 Leute zu sich ruft. Das war aber dann 2 Jahre später erst der Fall. Aber im ersten Jahr war ich mit viel Skepsis dort und bin auch zurückgekommen, habe mich weiterhin mit Yogananda beschäftigt in der Gruppe. Und die große Änderung von allem war dann erst ein Jahr später, auch wieder an seinem Geburtstag 1982.
Also trotz der Skepsis bist du wieder dann dahin gefahren?
Ja, wir hatten eine Gruppe gebildet, so ungefähr 15, 16 Leute. Und dann sind wir nochmal runter. Das waren überwiegend auch Leute aus unserer Yogananda-Bewegung in Frankfurt. Und am Flughafen lernte ich dann einen jungen Mann kennen, Rainer Leonardi. Und wir waren alle etwas durch Yogananda und durch seine Briefe und Bücher etwas kopflastig. Das heißt, bei uns war Wissen großgeschrieben. Und er sagte, bei Swami ist das alles anders. Du musst gar nichts wissen. Liebe, Liebe, Liebe und alles fliegst und schwebst. Ne? Gut, wir hatten uns gleich am ersten Tag sehr, sehr gut verstanden. Bekamen auch ein Interview dann zusammen und dann hat sich alles ein bisschen sehr, sehr gefestigt. Und auf dem Darshan-Platz, dann musste man manchmal 2, 3 Stunden in der brütenden Hitze sitzen. Die Frauen hatten ja die Sonne im Rücken, die Männer im Gesicht. Und dann gab es sehr viele Zeiten, wo man eben nicht gelesen hat, eben auch sich noch unterhalten hat und vorbereitet hat, bis Swami kam. Und er schwebte dann auch noch im schönen Sand entlang mit seinen Füßen. Und ich war sehr verwundert, dass man überhaupt keinen Fußabdruck sehen konnte. Durch die langen Gespräche, die wir abends und auch tagsüber und in den Anleihenreihen hatten, wurde mir sehr, sehr viel klar und deutlicher. Dazu kam natürlich auch Swamis Art und Weise, wie er uns anschaute und anlachte. Und wir konnten unsere Briefe abgeben, wir konnten seine Füße berühren. Das passte einfach alles wunderbar zusammen.
Kannst du dich noch daran erinnern, was du in den Anleihenstunden gelesen hast?
Ja, der indische Psi-Meister vom S. Fischer Verlag. Das Buch hat heute den Titel Sein Barber und seine Wunder von Howard Merford. Und mit diesem Buch konnte ich damals nicht viel anfangen. Erstens hatte ich sehr, sehr holprig gelesen, zum einen. Und die Wunder waren für mich einfach schon zu viel Wunder. Dafür bin ich zu sehr am Boden verankert. Im Ashram gab es ein deutsches Buch zu kaufen, zu unserer Überraschung. Für eine Dame, die bei der indischen Botschaft in Neu-Delhi arbeitete, eine Deutsche namens Annemarie Mawaha. Und die hatte sein Leben Band 1 herausgebracht. Und das war schon etwas, um Swami näher kennenzulernen. Also sicherlich eine sehr, sehr große Hilfe. Und das war dann plus Interview natürlich der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt, ja. Und ich träumte einmal und im Traum kam dann durch, und diesmal verlässt du mich nicht. Das habe ich so interpretiert, als hätte ich vielleicht, einfach meine Vorstellung, bei Jesu Nein gesagt. Und diesmal sage ich ja. Und so ist es bis heute. Und somit hat Rainer Leonardi mich in die Satyasai-Vereinigung eingebracht. Und ich hatte dann im Frühjahr 83 dann die Überlegung, mache ich eine eigene Gruppe auf, eine Satyasai-Gruppe, und lasse die Gruppe Yogananda gehen, wo ich auch der stellvertretende Leiter war. Und dann hatte ich erst versucht, mit beiden Gruppen zurechtzukommen. Das klappte aber nicht. Das passte einfach nicht zusammen. Die Lieder, die Yogananda singt, im Endeffekt die gleichen wie wir, werden aber ganz anders ausgesprochen und gesungen. Das Einzige, was passend war, Das war natürlich die Lichtmeditation. Die kam bei Swami dann viel, viel später in die Gruppen und Zentren. Das hatten wir alles schon bei Yogananda schon lange gemacht.
Magst du von diesem zweiten Interview was erzählen?
Also im zweiten Interview wurden sehr viele gefragt und wir saßen in der Ecke dabei. Das einzige Schöne, was wir bekommen haben, war dann Vibhuti von ihm. Einmal aus seiner Hand und dann auch in unserem Shirt, so viel da reinging. Die Männer haben mit ihrem Hemd ja sehr viel Platz mit den Vibhuti-Päckchen. Und sonst hatten wir dann anschließend nochmal in der deutschen Gruppe über das Interview sprechen können, aber es war nicht so, dass es uns im Endeffekt persönlich was war. Es war nur die Art, wie Swami sich dargebracht hat und bei jedem Einzelnen auch wusste, was Sache war. Wir hatten zum Beispiel einen Schweizer Manager drin, der immer erzählt hat von seiner großartigen Familie. Es muss ein Traum gewesen sein, nicht? Den ich auch nur träumte und damals noch nicht hatte. Also eine einmalige Familie, eine Harmonie. Und Swami fragte ihn, was mit seiner Frau ist. Und dann erzählte er das Gleiche, was er uns erzählt hat. Und Swami sagte daraufhin, du weißt doch, dass sie fremd geht. Ihr seid doch keine Familie mehr, ihr seid doch auseinander. Was erzählst du denn da? Da kam für mich hier hoch, oh Swami, wenn du mich so bloßstellst, das ist für mich überhaupt nichts. Ne? Dieser junge Mann blieb dann auch die ganze Zeit nicht mehr bei uns. Also angeleint hat er sich schon mit uns, aber war überwiegend im Meditationsbaum beschäftigt. Und seine Frau, eine Gegnerin von Baba, die durfte ich dann ein Jahr später kennenlernen. Da ist sie hingekommen und er ist weggefallen.
Du hast mir im Vorgespräch eine wunderschöne Geschichte erzählt, in der Swami dir einen geheimen Wunsch erfüllt hat.
Ja, ich habe eine wunderschöne Geschichte. Und zwar im Rom beim ersten großen europäischen Satyasai-Treffen. Ich wollte gern mal mit Dr. John Hislop sprechen. Außer guten Tag und wie ist es sonst mit sei und was macht das Buchzentrum. Und mal ein längeres Gespräch haben. Und ich bin ein schüchterner Mensch, also mir ist das auch wohl nicht gegeben. Also der Aufzug ging nicht. Und da hieß es, wir müssen entweder laufen im siebten Stock. Und Hislop stand dahinter und er sagt, komm, wir nehmen den Lastenaufzug. Was wusste ich, wo der Lastenaufzug ist? Er wusste es. Und dann nahm man den Lastenaufzug. Und das war wunderschön, der blieb hängen. Und da hatte ich die Möglichkeit gehabt, aus seinem Buch zu hören, auf der Suche nach Gott in uns, das erst nach seinem Übergang, viel, viel später, also 98 oder wann das war, in Englisch und dann auch in Deutsch herauskam.
Wunderbar. So arbeitet Swami. Silvia, wie bist du zu Swami gekommen?
Also wir haben uns erst 84 kennengelernt. Und da war aber Werner schon Sai Baba-Anhänger gewesen. Also wir haben nie darüber gesprochen. Wir haben uns einfach kennengelernt, ohne überhaupt über Sai Baba zu sprechen. Und wie ich dann das erste Mal zu ihm ins Haus kam und das Bild da sah, da kann ich mich wirklich noch genau dran erinnern. Das war ein sehr großes Bild im Flur. Dann dachte ich, oh, wer ist denn das? Dann dachte ich, ach, wird schon okay sein, wenn Werner sowas da hängen hat. Dann wird da nichts Verkehrtes hängen, weil ich habe auch nicht gleich gefragt, was ist das, wer ist das? Sondern das wuchs dann auch so langsam, so peu à peu. Ich glaube, für meine Kinder war das ein bisschen problematischer gewesen, das Bild.
Wie alt waren die Kinder?
9 und 13 Jahre.
Ja, 9 und 13 Jahre, genau.
Und dann bist du das erste Mal mit ihm nach Indien gefahren?
Nein, also er ist alleine gefahren und da war natürlich für mich ein Riesenproblem da gewesen, die Bücher alleine zu verschicken. Wer kriegt wie viel Prozente und was für ein Steuersatz und so weiter und das Verpacken. Aber ich hatte Gott sei Dank viel Hilfe, also ich habe ja noch gearbeitet, Vollzeitjob. Und dann nach Hause und Gott sei Dank gab es nicht so viele Bestellungen und auch alle nur per Post und nicht per Telefon. Und dann musste ich immer packen. Aber meine Kinder haben mir sehr viel geholfen und das fand ich einfach toll mit diesen Paketen rein und raus. Werner hat es vorhin schon erwähnt, in diesem kleinen Postamt, das war schon ein Stress gewesen. Wir packten dann und kamen erstmal einen Riesenberg Bücherkartons da an und dann die Leute mit einem kleinen Päckchen, dann sagt man natürlich, ach ja, Gehen Sie doch mal vor. Aber nach dem dritten, vierten dachte ich, jetzt kommen wir jetzt mal dran und ziehen das eben erstmal durch, ja. Ja, und er kam von Indien zurück, aber ich war eigentlich auch so nach und nach nur erst, habe ich mich der Sache genähert. Durch die Bücher, durchs Bhajan singen, das fand ich natürlich sehr spannend. Wir waren eine sehr kleine Gruppe und sehr wenig.
Aber dann bist du ja irgendwann das erste Mal doch mitgefahren. Und wie war das da für dich, dass du nur zum ersten Mal Sai Baba gesehen hast?
Also für mich war schon die Reise dahin für mich vorher schon eine Aufregung. Und zwar, weil ich dachte, was mache ich in dem Flugzeug? Es ist sehr eng, es ist sehr voll. Und was mache ich, wenn ich unterwegs aussteigen will? Ich konnte mir nicht vorstellen, so lange in so einem kleinen Raum da zu sitzen und nicht einfach aussteigen zu können, wie im Auto. Und dann habe ich mir immer vorgestellt, ich sitze im Flieger. Also was passiert, wenn ich da drin sitze? Und immer war ein Schleier davor. Ich konnte das nie zu Ende denken, was passiert, wenn jetzt eine Panik aufkommt und ich will raus oder was auch immer. Es kam nichts auf und auch beim Flug nichts. Ich bin da hingekommen wie auf Flügeln, ja. Also es war so eine Reise, die war wunderbar. Ich habe auch alles angenommen, auch diese armen Kinder, die da standen, ich kannte das ja gar nicht. Ich dachte, zu Hause sind meine Kinder im Warmen und zufrieden und satt. Und da stehen die armen kleinen Kinder in demselben Alter wie meine, noch jünger, und müssen da mitten in der Nacht betteln. Und das waren so meine Gedanken, erstmal mich Indien auch zu nähern. Und ich bin ja da reingesprungen, ohne großartig was zu wissen. Aber das war vielleicht ganz gut so. Je weniger man weiß, umso besser kann man was auch aufnehmen.
Der Ashram war damals ja auch noch nicht so luxuriös wie heute, ne? Ja,
gut, wir hatten das Glück. für uns zu zweit eine kleine Wohnung zu bekommen. Das war also schon super. Ich habe nichts anderes erwartet. Und dachte, naja, vielleicht passiert auch was. Aber es ist nie was Spektakuläres passiert. Baba stand einmal vor mir und schaute auch. Und da hätte ich ja auch fragen können, was mit Interview ist. Und da habe ich wahrscheinlich was versäumt. Aber es kamen ja auch Antworten, die sich durch Träume und Gespräche und so weiter ergeben hat. Aber schon allein dort zu sein und das zu erleben, und das war schon etwas aufregend. Für mich war ein bisschen mehr das Problem, ich bin katholisch, arbeite im katholischen Krankenhaus und wollte nicht unbedingt haben, dass mich jemand fragt, was machst du jetzt in Indien? Ich weiß, wie eng diese Ordensschwestern sind.
Auf dem Gebiet hat sich in einigen Kirchengemeinden aber auch was verändert.
Ja, wir hatten einmal überlegt, Shivaratri in unserer Region 3 zu feiern. Und die Helferin bei mir im Buchladen, die sagte, ach, wir kennen da jemanden, wir fragen einfach mal nach. Und da bekam sie dann die Antwort, nein. Und dann fragte ich, was hast du denn eigentlich gesagt? Und da sagte sie ihren Namen und dass wir eben eine Gruppe sind und einfach ein bisschen singen. Und dann sagte ich, nein, du gehst hin. Die Satyasai-Gruppe in Ditzenbach möchte gerne Shivaratri in der Kirche singen. Prompt bekamen wir dann die Zusage. Das war beim ersten Mal im Kirchensaal, wo wir über Nacht gesungen haben. Und beim zweiten Mal durften wir auch in der Kirche selbst singen. Rechts stand das große Bild von Baba und links das Bild von Jesu. Und der Pfarrer, der sehr, sehr skeptisch war die ganze Zeit, nur der Prediger war für uns, der ging abends einmal um 2 Uhr morgens vorbei und da hatten wir ausgerechnet Halleluja gesungen. Er war glücklich und zufrieden mit dem, was wir gesungen haben.
Ja, wunderbar, ja. Jetzt wieder zurück zum Buchzentrum. Wie viele unterschiedliche Bücher in deutscher Sprache gibt es denn heute?
Also in unserer Satyasai-Vereinigung haben wir 180 verschiedene Bücher in Deutsch.
Darf ich mir das so vorstellen, dass ihr zu Hause keinen Tisch und keinen Stuhl habt, sondern auf Büchern sitzt?
Nein, dem ist nicht so. Wir sind also 1986 mit unserer Großfamilie umgezogen, weil das kleine Reihenhäuschen zu klein wurde, und haben dann, man könnte auch sagen, von Baba dann ein größeres Haus bekommen, das uns geltlich gesehen auch eine Nummer zu groß war. Also ein 2- bis 3-Familienhaus mit einem ausgebauten Keller, der eines Teils dann unser Putscherraum wieder wurde und der zweite Teil war dann das Lager. Und sonst waren die Bücher überall verstreut und unter der Treppe. Inzwischen hat sich das herausgestellt, dass das alles nicht reicht. Man muss sich das so vorstellen, wenn ein Buch kommt, zum Beispiel der Heilige, damals mit 3 Euro-Paletten. Dann mussten die von der Garage aus 5 oder 10 stückweise durch das Kellerfenster gereicht werden, um das dann zu verstauen. Deswegen hatten wir dann, auch aus Platzgründen, weil es überhaupt nicht mehr ging, hatten wir dann uns bemüht, ein Lager zu bekommen. Und inzwischen haben wir ein Lager von der Deutschen Bundesbahn in einer Größenordnung, wie eben die größten Säle in, vielleicht als Beispiel, wenn Leute die Jugendherberge in Köln kennen, dieser große Saal, das ist die Größe unseres Buchlagers, wo inzwischen auch über 90 Paletten gelagert sind.
Wie groß ist eine Europalette?
Eine Europalette ist 1,20 Meter auf 1,20 Meter.
Wer druckt denn die Bücher? Sind die auch in der Hand der Satyasai-Vereinigung?
Ja, da gibt es also einmal ein Übersetzungsbüro, dann ein Lektorat, dann eine Buchherstellung und normalerweise, was im Moment noch fehlt, ein Verlagsleiter, der das Ganze koordiniert und auch schaut, wie es weitergeht. Und so entstehen die Bücher in deutscher Sprache.
Hand aufs Herz, hast du alle gelesen?
Ich habe zum ersten Mal noch nicht alle gelesen und das erst seit 2 Monaten. Sonst war ich immer dabei. Aber die letzten vielen Treffen haben das einfach nicht zugelassen, sein Leben Band 6 oder die Ansprachen 2009 intensiv zu lesen.
Wie ist es bei dir? Wie viele Bücher hast du gelesen?
Also nein, so viele wie Werner habe ich nicht gelesen. Das schaffe ich auch nicht. Am schönsten fand ich diese Geschichten, weil für mich immer Gleichnisse das Schöne ist.
Ich durfte euch ja jetzt im Juni 2010 in den Ferien hier an der Ostsee besuchen. Welches Buch hast du mitgenommen?
Also ich habe 3 Bücher mitgenommen. Erkennt euer Selbst, das sind die Ansprachen 2009, Sein Leben Band 6 und die Tatsachenberichte von Scherdi.
Und welches ist vielleicht dein Lieblingsbuch? Kann es sowas geben?
Sein Leben Band 6.
Das hast du doch noch gar nicht wirklich gelesen.
Ich habe aber angefangen und durfte schon mal querlesen, bevor es überhaupt rausgekommen ist. Und das hängt auch damit zusammen, genau wie der 5. Band, ging es um die Jahre 80 bis 85 und jetzt von 86 bis 93. Das sind eben die Jahre, die man auch selbst dort erlebt hat. Und überraschenderweise kommen da Dinge zum Vorschein, die man ganz anders in Erinnerung hat.
Welche Bücher werden am meisten bestellt?
Meistens sind es Bücher Sekundärliteratur von Autoren, die über Baba und ihre Erlebnisse schreiben, wo aber auch sehr viele Ausschnitte aus Babas Reden dabei sind. Dadurch, dass der Buchhandel natürlich auch eifrig bestellt, ist das gängigste Buch überhaupt im Moment das spirituelle Wörterbuch.
Inzwischen gibt es ja sogar einen richtigen Buchladen.
Ja, in Dietzenbach in der Grenzstraße 43, wo auf ca. 36 Quadratmeter unsere ganzen weit über 300 Artikel ausgestellt sind, wo auch Videos oder DVDs zu sehen sind und auch CDs anzuhören oder mal das eine oder andere Buch aufzuklappen. Man sitzt dann an einem Tisch und schaut dann in die Ferne mit nur Grün und Bäumen dazwischen. Das nächste Haus ist ungefähr 6 Kilometer entfernt. Und dieser Ruhe und Stille können die Besucher dann im Buchladen stöbern. Und wir haben auch sehr viele Gäste schon gehabt aus dem Ausland, ob jetzt aus Polen. Es kam sogar mal ein Mann aus Sibirien und dann fragte ich, mit was er gekommen ist. Und da sagte er, mit dem Fahrrad. Er war natürlich in der Nähe, in einer größeren Stadt bei uns und hat sich das Fahrrad ausgeliehen zu Besuch. Also so ganz so schlimm war es nicht. Aber es war einmal eine wunderschöne Begebenheit. Da kam ein Mann und dann fragte er mich, haben Sie dieses eine Lied? Und da hat er mir das vorgesungen. Und da sagte ich, ja, wo kommen Sie denn her? Und er sagte, aus Freiburg. Wir hatten ein Seminar gehabt. Das war am Bodensee und da haben wir eine CD gehört. Und da habe ich die Dame gefragt, wo kommt ihr her? Und da sagte sie, irgendwo aus dem Rhein-Main-Gebiet. Und dann bin ich hier zu ihnen hingefahren. Und das Erste, wo er geklingelt hat, war bei uns. Das ist nur eine von den vielen Geschichten.
Also außer im Verkauf bist du dann im Buchladen auch noch so etwas wie das Mädchen für alles?
Ja, also die Aufgaben im Buchsendung liegen nicht nur im Ein- und im Verkauf, im Präsentieren und in der Buchliste herstellen oder der Versand, sondern überwiegend eben telefonische Aufgaben, Anfrage und Fragen oder Hilfe, Hilferufe von manchen. Auch die Buchhaltung der Treuhandkonten der Satyasai-Organisation. Und was jetzt neu dazugekommen ist, ist auch noch die Educare-Stiftung, die Buchhaltung.
Das heißt, du machst die gesamte Buchhaltung für die Satyasai-Organisation,
ja.
The way to God, love all.
In spirituellen Buchläden hört man ja manchmal, dass indische Gurus out sind. Zeigt sich das auch auf der Frankfurter Buchmesse, auf der wir ja seit ein paar Jahren vertreten sind?
Nein, auf der Frankfurter Buchmesse zeigt sich das in den letzten Jahren nicht. Und zwar aus dem einfachen Grunde, weil wir einfach unseren Stand in einer Harmonie ausstatten, dass er einfach ein Blickpunkt ist für alle, die da vorbeigehen. Viele gehen nur vorüber und schauen uns an und lächeln. Der eine oder andere sucht auch ein Gespräch. Ganz, ganz früher waren wir ja schon auch auf der Buchmesse in den späten 80er Jahren. Da hatten wir wesentlich mehr zu tun, weil die Seitdevotis alle kamen. Und inzwischen ist es so, dass man einen Seitdevoti suchen kann und alles andere sind neue oder Interessenten. Und durch die Bestückung und die Art der Weise, wie wir unseren Stand gestalten, bleiben die Leute eben stehen. Das hat damit auch zu tun, dass wir zum ersten Mal in den letzten 3 Jahren einen Banner hatten mit Babas Konterfei. Wir hatten ja früher immer gesagt, ein Bild von Baba grundsätzlich gar nicht. Und gerade das kommt gut an. Und der zweite Punkt ist, dass wir auch ein PowerPoint rund um die Uhr laufen lassen mit kleinen Stichworten über Seva und über das Schulsystem. Und das interessiert natürlich im Endeffekt alle Menschen. Selbstloses Helfen in Dienen, im medizinischen Bereich und auch im schulischen Bereich, da ist das Interesse sehr stark.
Aber es gibt auch Stammkunden.
Ja, vor 2 Jahren lief eine Dame vorbei und die hat uns gesucht. Ich habe sie dann gerufen. Hier, da sind wir. Oh, ich dachte schon, ihr seid gar nicht da. Ich habe gesagt, ja, ich dachte es auch. Uns ist es einfach zu teuer geworden.
Was kostet so ein Stand?
Das kostet ungefähr 6.800 Euro in der Größenordnung, wie wir den Stand haben. Das sind 12 Quadratmeter. Und dann sagte sie, kein Problem, ich zahle es. Das ist bis heute so geblieben. Ja.
Welche sind denn die Fragen, die euch gestellt werden zu Baba, also von Leuten, die nichts über ihn wissen?
Die meisten fragen, wer ist das? Oder schon wieder ein Inder, ja? Es gibt aber auch viele, die von den christlichen Religionen kommen und dann es auch verstehen, wenn wir dann sagen, es ist ein großer Lehrer und Reformator, dass überwiegend das Dienen, das selbstlose Dienen und Helfen vorne steht und nicht die Person. Das spricht die meisten sehr, sehr positiv an. Also es gibt ganz, ganz wenige nur, die sagen, nee, das mag ich nicht.
Und wenn so jemand kommt, was entgegnet ihr?
Also wir gehen damit um, dass wir eben immer wieder betonen, die Werke Swamis. Und da kann keiner was dagegen sagen. Das andere drumherum, dass viele eben ihn als großen Heiligen und seine engsten Anhänger als Gott, das ist etwas, wo man möglichst lassen sollte.
Wie ist es denn nach so einer Buchmesse? Steigen denn die Bestellungen der Bücher danach an? Merkt ihr da was?
Nein, außer dass dann später viele, viele neue Anfragen. Manche schreiben, wir haben euch gesehen, wir wollen jetzt ein bisschen mehr an Info haben, wir haben nichts mitgenommen. Und der eine oder andere Unbekannte bestellt, aber wo wir denn dann einsortieren, ist schwer. Also bei jeder Messe ist es aber auch so, dass man die nie messen kann. Erst hat man mal Kosten und keinen Gewinn. Der Gewinn wird sich später irgendwann mal einstellen. Bei uns geht es sowieso nicht auf Gewinn aus. Von daher spielt es auch keine Rolle. Was uns Swamish schickt, das wird erledigt, möglichst gleich. Und wenn er weniger schickt, dann haben wir ihm weniger zu tun.
Kannst du manchmal keine Bücher mehr sehen?
Nein, nein, ich liebe Bücher.
Und wie ist mit dir?
Nein, das Buchzentrum geht vor. Ich muss meine Urlaube, meine Zeit nach dem Buchzentrum richten und nicht nach meiner Arbeitszeit. Das ist vielleicht das Einzige, ja. Aber das ist mehr so ein Geplänkel zwischen uns jetzt.
Ja, das Drumherum hat sich total gewandelt. Die Fragen, die Probleme der Menschen und so weiter, die manchmal auch 1-2 Stunden am Telefon mit einem rumdiskutieren oder Hilfe zur Selbsthilfe oder Menschen, die auch von Dämonen besessen sind, zu unterstützen. Das sind im Moment die Punkte, die am meisten ein bisschen auch auf die Substanz gehen. Mir wäre es lieber natürlich, Bestellungen aufzuschreiben, ein paar schöne Worte und fröhlich und froh zu sein und dann wieder arbeiten zu können, auch in der Praxis. Dem ist im Moment nicht gegeben. Es gibt sehr, sehr viel nur mit Gesprächen oder auch mit Briefen beantworten, die Fragen stellen über Gott, über Religion, über das, was in den Sakteseibriefen mal drinsteht, wo man kaum recherchieren kann, weil die Bücher stellenweise es gar nicht mehr gibt. Und da muss man dann auch sich lau machen, was man da überhaupt antworten kann. Gibt es dieses Buch und wo gibt es das? Da halten auch mal Briefe 2-3 Tage auf. Also ich denke immer, jeder, der anruft oder der schreibt, sollte auf jeden Fall, und wenn es noch so dumm ist, eine Antwort bekommen. Und vor kurzem hat wieder eine Fax geschickt von 30 Seiten von dem neuen Gott Jesus und von Baba als Helfer. Und wie geht man damit um, wenn die Mutter Maria einem persönlich schreibt? Und da zu antworten ist manchmal sehr, sehr schwierig. Aber meiner Ansicht nach sollte man jeden Brief beantworten und wenn es eben nur in kurzen Zeilen ist oder mit einem schönen Zitat, wo Freude aufkommt oder Klarheit ist oder diejenigen können ihre Situation im Moment, so wie sie sich eben stellt, auch verstehen. Das ist im Moment die therapeutische Geschichte bei uns.
Aber es kommen manchmal ja auch Anrufe, von denen du, sagen wir mal, auch profitieren kannst.
Ja, also es war einmal, da rief eine Dame an. Und sie sagte, sie wäre Hellseherin. Und dann sagte sie mir, ich würde am nächsten Tag nach Frankfurt fahren und es wäre nicht gut, ich könnte Schaden nehmen. Aber sie glauben mir ja nicht, deshalb gebe ich Ihnen einen Rat, rufen Sie Sakteseibaba sofort an. Da sagte ich danke und legte auf. Dann überlegte ich mir, oh, Swami anrufen, aha, in den Putscherraum gehen, habe ihm alles vorgetragen, was ich oben gehört habe und dass ich am nächsten Tag wirklich nach Frankfurt muss. Soll ich oder soll ich nicht, lieber Baba? Und dann saß ich da, 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten. Es kamen Tränen hoch, eine Art Verbrennung, eine Loslösung, ein Verschmelzen. Alles war eins und ich war, ob Sekunden, Minuten oder wie auch immer, weg. Und dann mit meinem tränenüberströmten Gesicht öffnete ich die Augen, schaute Baba an und es kam kein Wenn oder Aber. Es war klipp und klar, es passiert nichts, du fährst nach Frankfurt. Und so habe ich es auch gemacht. Und abends am Dienstagabend, wo wir sowieso unseren Telefondienst haben, rief die Dame wieder an. Und ich erklärte ihr, dass ich in Frankfurt war und Baba angerufen habe und mich herzlich bedankt habe, denn ohne sie hätte ich diese Erfahrung, dieses alles dahingeben, ohne noch, dass ein kleines bisschen an Gedanken da ist, nie erfahren dürfen. Sie hat sich gefreut und ich habe mich gefreut. Immer, wenn man frei ist von jeglichem Gedanken, kommt das Ergebnis. Das heißt, Gott spricht immer durch einen. Nur wenn ein Gedanke da ist oder eine vorgefasste Meinung, kommt man nie nach innen. Man ist außen abgelenkt.
Silvia, was ist denn für dich persönlich die wichtigste Lehre von Baba, die dir im Alltagsleben geholfen hat oder die dich vielleicht auch transformiert hat spirituell?
Also mein Wichtigstes wäre zuerst, reinigt euer Herz, also das Herz zu reinigen, Liebe reinzulassen.
Werner, was ist deine wichtigste Lehre von Baba?
Also das, was mir am nächsten ging, war immer Liebe, Liebe, Liebe und Freude, Freude und dienen, dienen, dienen. Und da hat man deutlich gemerkt, wenn Menschen kommen mit ihren Problemen dann kann man wunderschöne Gleichnisse geben, die sich dann auf einmal verstehen und dankbar sind. Da hatte ich eine Dame gehabt und die Dame fragte mich, warum ich immer so lustig und so froh bin und so fröhlich. Das würde so ausstrahlen, nicht? Und dann erzählte ich ihr das. Ja, das mache ich doch auch. Ich mache doch auch alles so. Und dann brachte ich also das Gleichnis. Glauben Sie, wenn Sie ein Kochbuch lesen, Sie könnten dann kochen? Dann hat die Dame, die war damals auch schon über 90, sich bei uns in den Stuhl gesetzt und geweint. Und das sind so Sachen, wo man sagt, da ist was in Bewegung gekommen. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel von täglichen Gegebenheiten, auch im Berufsleben.
Dann danke ich euch.
Ja, ich danke auch.
Ja, dann danke ich auch. Om Saram.
Om Saram. Damit geht unsere heutige Sendung von Radio Sai Global Harmonie Deutschland wieder zu Ende. Wir waren bei Silvia und Werner Herzog, die uns seit 1984 mit allen Neuerscheinungen der deutschen Sai-Literatur versorgen, indem sie Pakete schleppen, verpacken und dafür sorgen, dass sie pünktlich bei uns im Briefkasten landen. Es lohnt sich immer mal wieder auf die Website zu gehen, um zu schauen, was es denn Neues gibt. Gerade jetzt ist, wie Werner es ja bereits erwähnt hat, der 6. Band von Satyam Shivam Sundaran herausgekommen. Und damit kommen wir langsam in die Zeitrechnung, in der viele von uns das erste Mal zu Swami gefahren sind. Es ist wirklich spannend zu lesen, wie andere diese Zeit erfahren haben. Und sicher erfahren sie auch für sich persönlich neue, interessante Details aus dieser Zeit. Viel Spaß beim Lesen. Am Mikrofon verabschiedet sich Evelyn Seliger.